direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir haben ja schon in zwei Folgen über verschiedene Methoden zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gesprochen, wir haben über das EEG gesprochen, wir haben über den Eye-Tracker gesprochen und heute wollen wir zu einer weiteren sehr einflussreichen, ja revolutionären Methode kommen und zwar zum fMRI, zum Functional Magnetic Resonance Imaging. Klaus, was ist das? Wie funktioniert es und was hat man Cooles damit rausgefunden?
Also erstmal ist bei dem funktionalen Magnetresonanztomographen ist erstmal festzuhalten, also vielleicht erstmal die Technik an sich, dieses MRT, also Magnetresonanztomographie. Man hat tatsächlich vor ungefähr 100 Jahren herausgefunden, dass das Gehirn auch magnetische Eigenschaften hat. Aber nicht einfach so, sondern die magnetischen Eigenschaften kommen durch diese elektrischen Eigenschaften. Also es gibt hier elektrischen Strom, der hier fließt. Damit gibt es tatsächlich auch Magnetfelder. Und spannenderweise kann man eben tatsächlich über Resonanzphänomene von beispielsweise Protonen, kann man tatsächlich rückschließen auf strukturelle Eigenarten von dem Gehirn. Das ist sozusagen die grobe Idee. Die grobe Idee geht ein bisschen weiter, spezifischer, dass man eben ein starkes Magnetfeld anlegt und bei diesem starken Magnetfeld, da könnte man sozusagen auch schon etwas draus machen, aber die Resonanz kriege ich erst raus, indem ich tatsächlich eine bestimmte Frequenz von einem schwächeren Magnetfeld tatsächlich reinbringe. Das heißt, ich werde erstmal, kann ich diese sogenannten Dipole kann ich ausrichten und dann mache ich durch eine andere Frequenz, eine viel höhere Frequenz als diese, also die Grundfrequenz ist im Prinzip null, weil das ist ein starkes Magnetfeld. Und dann mache ich tatsächlich mit einer hohen Frequenz, schaffe ich es, eine bestimmte Resonanz, eine Schwingung von diesen Dipolen hinzubekommen. Und das ist tatsächlich charakteristisch für bestimmte Gewebesubstanzen. So funktioniert MRT. Und beim fMRT, und das ist eben für uns viel spannender, weil da kann ich tatsächlich Veränderungen im Gehirn kann ich messen. Da geht es darum, dass eben Stoffwechselvorgänge, die eben sehr, sehr wichtig sind für kognitive Prozesse oder anders gesagt, wenn ich einen kognitiven Prozess auslöse, dann verändert sich der Blutfluss und dann habe ich eben unterschiedliche oxygenisierte bzw. desoxygenisierte Art des Blutes habe ich eben zur Verfügung und kann eben genau diese Stoffwechselvorgänge, die einhergehen mit diesen kognitiven Prozessen, kann ich tatsächlich messen. Also es gibt einen bestimmten Kontrast zwischen diesen unterschiedlichen Blut, ja, also nicht Blutarten, sondern eben wie stark das oxygenisiert ist. Und daraus kann ich dann zurückschließen, wie tatsächlich bestimmte Hirnvorgänge gerade funktionieren oder wo gerade Aktivitäten sind.
Das war jetzt recht technisch. Wenn ich jetzt, viele Hörerinnen und Hörer von uns waren vielleicht schon mal in der Röhre, ne? Zum Beispiel, weil sie Knieprobleme hatten oder irgendwas kontrollieren lassen mussten. Und die würden sich jetzt fragen, was war dieses Taka, Taka, Taka? Was war dieses Wum, Wum, Wum? Und was war dieses Knallen? Kannst du das erklären aus dem, was du gerade gesagt hast? Du hast ja schon von Magnetfeldern gesprochen, von Frequenzen. Warum ist das so höllisch laut, dieses
Ding? Ja, also erstmal fällt tatsächlich auf, dass man, bevor man in so eine Röhre in Anführungszeichen kommt, was übrigens alles Mögliche sein kann, also das ist sozusagen, manchmal denkt man dann, man ist vielleicht in einem Kernspinner, vielleicht ist es auch ein Computertomograph und das ist was völlig anderes, das wäre eben tatsächlich ein Röntgenverfahren, aber hier, das ist tatsächlich erstmal etwas, wo man zwar eine magnetische, eine Induktion herbeiführt, aber man kriegt eben vor allem Strahlung wieder zurück, also magnetische Strahlung. Aber es ist tatsächlich so, erstmal fällt einem auf, man muss Uhren ablegen, man muss alles mögliche mechanische, magnetische ablegen. Man wird zum Beispiel auch gefragt, ob man einen Herzschrittmacher hat. Warum? Weil der magnetische Eigenschaften haben kann. Es können zum Beispiel Zahnprothesen könnten magnetische Eigenschaften haben und es wird erstmal alles abgeklärt, weil das Grundmagnetfeld, was dort anliegt, ist erstmal, und das hört man erstmal gar nicht, sondern das würde man nur spüren, wenn man tatsächlich irgendwie magnetisch ist, und das ist man eigentlich üblicherweise nicht. Aktiv ist man kein Magnet, und dann würde man das schnell merken, man würde nämlich in diesen Apparat im Prinzip reingesaugt werden. Also wie ein Magnet eben tatsächlich da tatsächlich auch tatsächlich angezogen werden würde. Aber jetzt, was du meinst, dieses Rattern, dieses so hört sich das ungefähr an. Das sind eben diese spezifischen Frequenzen, womit man tatsächlich eine Resonanz erzeugen will in den eigenen, in diesen Dipolen. Das sind eben Protonen, das sind Wasserstoffatome. Und genau diese charakteristische Auslenkung, also wann die ins Schwingen kommen, das ist noch ein bisschen komplexer. Das sind im Prinzip wie so taumelnde Kreisel, so könnte man sich die vorstellen. Das ist eine sogenannte Präzession. Das heißt, die taumeln in einer ganz spezifischen Weise. Und genau dieses Bild, was für eine Frequenz dann auch zurückgeworfen wird, das ist tatsächlich das, was ich dann messen kann. Das heißt, ich brauche diese spezifische Frequenz, die man da reinnimmt, um über Gewebe im MRT beziehungsweise eben über Blutfluss tatsächlich was rauszufinden.
Jetzt vergleichen wir vielleicht mal das FMRT mit dem EEG, worüber wir schon gesprochen haben. Und der größte Unterschied ist sozusagen, dass das EEG, wer sich erinnert, es hat ja eine hervorragende zeitliche Auflösung. Das bedeutet, wir bekommen sehr schnell mit, wenn sich etwas ändert. Wir wissen aber nicht unbedingt, wo. Wir haben nur eine ungefähre Ahnung. Und beim fMRI, beim fMRT ist es genau umgekehrt. Wir haben eine schlechte zeitliche Auflösung, teilweise ein Delay von Minuten oder mehreren Sekunden. Wir können aber relativ genau lokalisieren, wo sich die Veränderung im Gehirn abgespielt hat. Wir kommen auch in die tieferen Gehirnbereiche, weil wir eine dreidimensionale Repräsentation des Gehirns plötzlich hinhaben. Und wir haben auch eine schöne visuelle Darstellung. Das heißt, wir sehen das Gehirn und dann gibt es da tolle Farben, die zeigen, wo etwas aktiv ist, wo der Blutfluss ist. Und dann ist es ja zumindest anschaulicher, als wenn man einfach nur die EEG guckt.
Ja, also man muss da erstmal natürlich aufpassen. Also es ist so tatsächlich so, es gibt einen Delay, ja, der ist so ungefähr bei zwei Sekunden. Aber es ist so, der Delay wäre eigentlich nicht so ein Riesenproblem im Prinzip, weil den könnte ich ja eigentlich rausrechnen. Aber es ist trotzdem so, ich muss ja, das haben wir noch nicht erklärt, es wird in Schichten wird tatsächlich so eine Frequenz eingebracht. Es wird also immer wieder durchgescannt, dieser zum Beispiel jetzt eben der Kopf, weil man eben etwas über Gehirnaktivitäten feststellen kann. Man kann das im Prinzip auch natürlich für andere Organe machen, das ist kein Problem. Aber die räumliche Auflösung ist eher die stärker als die zeitliche. Die zeitliche Auflösung ist trotzdem nicht so, dass man das komplett vergessen könnte. Also man kann tatsächlich auch zeitlich was ableiten, nur ist es eben wesentlich ungenauer. Und beim EEG ist es allerdings auch so, wenn ich sehr viele Elektroden hätte, könnte ich wiederum auch sehr, sehr viel besser tatsächlich räumlich auflösen. Aber das Entscheidende ist tatsächlich erstmal, dass beim EEG, dass ich überhaupt kein Signal reinbringe, sondern ich hole nur Signal raus und hier rege ich etwas ein, damit eben tatsächlich etwas zurückgeworfen wird. Es wird eben tatsächlich etwas zurückgestrahlt und das ist tatsächlich ein deutlich aufwendigeres Verfahren und deswegen ist auch FMRT, also wenn ich tatsächlich so eine Messung mache, dann ist es etwas sehr, sehr Aufwendiges, muss man sich sehr, sehr gut überlegen, da brauchst du sehr viel Funding, sehr viel Geld dafür, um einfach eine einzige Testung machen zu können.
Plus der Unterschied in der zeitlichen Auflösung, natürlich im Labor, in der wissenschaftlichen Untersuchung kann man dem irgendwie begegnen. Interessant wird es dann aber, und das habe ich schon beim EEG kurz angesprochen, es gibt ja die Idee von sogenannten Brain-Computer-Interfaces, was tatsächlich diese, ja, dieser einfache Traum ist, irgendetwas mit Hilfe seiner Gedanken, mit Hilfe seiner Gehirnaktivität steuern zu können. Sei es ein Mauscursor auf dem Bildschirm, sei es, dass ich daran denke, das Licht anzumachen oder im Extremfall, da gibt es auch Experimente, dass man sagt, okay, gut, was ist denn, wenn wir wirklich komplexe Fahrzeuge, Kampfjets an die neuronale Aktivität des Bedieners oder der Bedienerin koppeln? So, und das ist natürlich vielleicht oft klingt Zukunftsmusik, aber es gibt tatsächlich Untersuchungen und die Methode der Wahl ist hier halt EEG, dass man halt sagt, okay, wir gucken, welche ereigniskorrelierten Aktivitäten gibt es und diese steuern dann gewisse Aktivitäten. Und es wäre natürlich jetzt viel spannender, wenn man sagt, okay, gut, wir können es viel, viel genauer bestimmen durch hohe räumliche Auflösung, aber wenn es darum geht, weiß ich nicht, irgendwann mal ein Auto mit Hilfe eines mobilen FMRI zu lenken, wie auch immer das funktioniert, oder es kann ja auch ein ferngesteuertes Auto sein, dann sind 2 Sekunden Delay natürlich enorm. So in die Zukunft
ja, gedacht. Ja, wobei man darf jetzt eines auch nicht vergessen. Das ist natürlich jetzt alles mit hoher Auflösung fahrend, aber wenn du relativ gut weißt, wo tatsächlich diese Aktivität ist, brauchst du nicht mehr so wahnsinnig viel tatsächlich hier anzuregen. Dann gehst du sehr, sehr spezifisch rein. Und es ist natürlich jetzt unvorstellbar, im Auto ein FMRT einzubauen. Das ist vollkommen utopisch, wäre nicht die richtige Technik. Aber tatsächlich kannst du, wenn du beispielsweise die Software Turbo Brain Voyager nimmst, die eben tatsächlich sehr, sehr schnell feststellen kann, wo Aktivität ist, kreist es ein und fokussiert darauf, kannst du tatsächlich auch mit einer recht guten zeitlichen Auflösung, kannst du eben genau diesen Teil dann abscannen und immer wieder abscannen und so könntest du auch, und das ist auch tatsächlich geschehen, die ersten Experimente dazu sind in den Niederlanden gelaufen, das ist 2004 gewesen, dass du tatsächlich zum Beispiel einfache Spiele, sowas wie wie heißt es, Pinball oder irgend sowas, also einfach so eine Art Squash oder Tennis. Kannst
Pong,
du,
ja. Das alte Pong, ne?
Ja, genau. Pong, richtig, genau. Das habe ich tatsächlich 2004 mal in so einem Scanner gespielt und das hat wunderbar funktioniert. Also da habe ich mir einfach vorgestellt, nach oben, nach unten zu gehen und das Faszinierende ist eben so nach 5, 6, 7 Minuten hat eben der entsprechende Forscher eben tatsächlich festgestellt, wo ich diese motorischen Vorstellungen tatsächlich verankere im Gehirn, hat eben tatsächlich festgestellt, hier muss ich drauf fokussieren und dann konnte ich nach oben und nach unten willentlich tatsächlich dieses Pong spielen. Sehr faszinierend.
Absolut, wirklich, man kann die Bedeutung dieses FMRT für die Neurowissenschaft, für unser Verständnis davon, wie das Gehirn funktioniert, nicht überbetonen. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen und Marius fragen, was genau hat sich verändert in unserem Verständnis über das Gehirn? Wo sind neben großartigen wissenschaftlichen Erkenntnissen vielleicht auch Probleme in der Wahrnehmung von FMRT-Ergebnissen, in der Interpretation der Ergebnisse aufgetreten? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
Ja, also Ich würde sogar behaupten, es gibt durchaus viele Forscher, Forscherinnen, die dir widersprechen würden und sagen würden, es wird völlig überbetont, was das MIT uns an Einsichten geliefert hat. Es ist also ein häufiger Vorwurf ist, dass es eben den Ort anzeigt einer Aktivität, aber wir nicht notwendigerweise dadurch wissen, was da passiert, weil so ein Bild kann auch nicht unterscheiden zwischen Blutfluss, weil da gerade sehr viel passiert in diesem Areal, oder Blutfluss, weil dieses Areal andere Areale unterdrückt. Also auch das ist ja Aktivität. Also hemmende Aktivität äußert sich ja auch durch vermehrten Sauerstoffverbrauch. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man jetzt sieht, oh, hier ist irgendwie, hier ist es besonders rot in meinem Bild, hier ist besonders viel Sauerstoffverbrauch im Blut. Das kann erstmal alles Mögliche bedeuten. Und gerade die letzten Jahre gab es so viel Kritik, dass eben zum Beispiel Fehler in der Software, die verwendet wurde, tausende von Studien wirklich in Frage stellt, deren Validität. Ganz berühmt ist auch das Fischexperiment von Bennett. Da ranken sich zwar ein bisschen die Legenden, was jetzt wirklich war, aber kurz gesagt, die haben die wissenschaftlichen Mitarbeiter hatten haben so einen Wettbewerb anlaufen, wer das bescheuertste Ding abends in den Scanner schiebt. Und einmal war es halt ein toter Fisch. Und dann hat dieser tote Fisch im Scanner aber hier eine Aktivität gezeigt. Und das ist natürlich schwierig, wenn ein Fisch, der jetzt irgendwie seine Kühlung verloren hat, Signale in so einem fMRI zeigt, die auch Gehirnaktivität sein könnten, vom Bild her erstmal, stellt es schon ein bisschen in Frage, was wir da eigentlich messen. Ich weiß nicht, Klaus, wie da jetzt dein Stand ist, was das jetzt wirklich die Erklärung ist. Ich habe es mir mal so zusammengeräumt. Neuronen sind mit unsere empfindlichsten Körperzellen. Neuronen sterben sehr schnell oder verwesen sehr schnell, wenn das Ding aus der Kühlung raus ist. Und diese Verwesungsprozesse sind natürlich auch Stoffwechselaktivität. Dann halt keine mehr durch Sauerstoffverbrauch von Neuronen durch Aktivität. Aber das Ding verwest halt. In einem Kernspintomographen wird Energie eingestrahlt durch die Radiowellen. Das Ding wird warm. Und das war dann, würde ich jetzt sagen, die Aktivität, die da gemessen wurde. Aber es stellt eben ja die ganze Methode ein bisschen in Frage. Wenn auf einmal so ein toter Fisch anfängt, mutmaßlich oder scheinbar oder anscheinend zu denken.
Genau. Niklas.
Ich habe auch zu der Fischstudie gehört, dass zum Beispiel auch was nicht gemacht wurde, dass der Alpha-Fehler nicht korrigiert wurde. Also Alpha-Fehler ist die in Wahrscheinlichkeit ein falsch positives Ergebnis zu bekommen. Und wenn man viele, viele Tests macht, dann muss man das ja, statistische Signifikanzniveau immer weiter runtersetzen, um diese Quote zu halten. Und wenn das nicht gemacht wird, dann hat man einfach standardmäßig zumindest bei, weiß ich nicht, bei 1000 Tests 5%, also 50 falsch positive Ergebnisse auf jeden Fall, nur aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Und das habe ich auch gehört als einen zusätzlichen
Erklärungsansatz. Das würde ich nicht gelten lassen, hier tatsächlich. Also nicht in dem Fall, mal davon abgesehen übrigens, das ist tatsächlich auch eine sehr schwierige Sache, es festzulegen, den Alpha-Fehler hier, weil es eben nicht wirklich genau klar ist, welche Anzahl von Tests du nehmen solltest. Und außerdem ist auch die Alpha-Kumulierung ist ein großes Problem. Aber lassen wir das vielleicht mal kurz weg. Was ich kurz trotzdem sagen wollte, ist, die Kritik von Marius trägt natürlich weit, aber man darf sie nicht so übertreiben, dass man jetzt sagt, deswegen wäre das Verfahren tatsächlich ein Problem, sondern ich glaube, die Mahnung ist eher, und das ist nämlich wirklich egal, ob ich eine Fragebogenuntersuchung mache, eine Reaktionszeittestung, eine Signaldetektionsaufgabe und so weiter. Es kommt immer darauf an, zu verstehen, dass gerade in der Psychologie alternative Erklärungen im Kopf zu behalten sind, dass man auf keinen Fall rigide eine Methode anwendet und tatsächlich dann sagt, und das bedeutet das. Also das ist ja so, wie wir beispielsweise, wir sollten mal über Arousal sprechen, viel mehr über sowas, solche Dinge, vielleicht können wir mal über EDA sprechen oder sowas, vielleicht in einer der nächsten Serien oder Folgen. Und da ist es eben auch so, wenn du Arousal misst, was heißt das? Also das ist erstmal eine Erregung, wird da festgestellt, aber was das genau bedeutet, ist eben schwierig. Und dann sagen eben manche, ja, das ist Interesse. Ja, es kann Interesse sein. Und genauso ist es eben auch hier. Aber das Wichtige ist auch festzustellen, sehr viele Kritiker sagen, naja, da kann man ja nur Örtlichkeiten feststellen. Aber das ist nicht ganz korrekt. Und zwar deswegen, weil man natürlich auch Verbindungen, also Konnektionen feststellen kann. Und auch das ist nicht ein Allheilmittel, überhaupt nicht. Auch das bedeutet erstmal, dass die zusammen irgendwo gerade aktiv sind. Heißt zum Beispiel nicht, dass sie notwendigerweise tatsächlich zusammengehören. Es können auch wiederum zum Beispiel Scheinkorrelationen sein. Es kann auch sein, dass es Zufallsbefunde sind, die eben zwei unterschiedliche Aktivitätsmuster in unterschiedlichen Teilen des Gehirns können ja unabhängig voneinander ausgelöst werden. Aber tatsächlich wird es da immer spannender. Das will ich einfach sagen, dass es eben, wenn du gute Hypothesen hast, gute kognitive Modelle auch hast, vielleicht andere ergänzende Daten und Messmethoden hast, dann kann das wirklich wahnsinnig spannend sein. Aber es ist völlig richtig, was Marius gesagt hat, dass man eben erstmal skeptisch sein muss, weil das zum Beispiel auch immer natürlich immer ein Modell ist, wo zum Beispiel diese Aktivität ist. Also zum Beispiel alleine die einfachste, plausibelste Problematik ist natürlich jetzt jenseits des Fisches, aber von einem Menschen, der gescannt wird, wenn er tatsächlich von dem Pre-Scan und von dem anatomischen Scan, am Anfang wird ja das Gehirn ziemlich gut gemessen, wo genau welche Teile des Gehirns tatsächlich zum Liegen kommen. Und danach wird ja viel grober gemessen. Wenn das zum Beispiel nicht mehr zusammenpasst, weil die Person sich doch bewegt hat und so weiter, ist es natürlich alles ein bisschen verändert. Auch da kommen Messfehler rein. Dann sind natürlich Messfehler alleine dadurch, dass ich ja bestimmte Modelle anlege, wie ich sozusagen zurückrechne, wo diese Aktivität stattgefunden hat. Aber all das zusammen ist trotzdem, würde auf keinen Fall genügend Gewicht geben, dass man sagt, man darf auf keinen Fall FMRT-Forschung tatsächlich weiter betreiben, es wäre gefährlich, aber das Suggestive ist tatsächlich problematisch, weil man sieht ja Aktivitäten als beispielsweise leuchtende Klumpen, also man sieht da von dunkelrot über gelb, ja, bis zu anderen Farben und man hat so das Gefühl, vor allem eben die Leute, die nicht damit so vertraut sind, man sähe jetzt wirklich gerade diese Aktivität, nein, das ist ein Modell, so wie es eben meist ein Modell ist, übrigens auch in der Physik ist es ganz oft einfach ein Modell und ich berechne nur oder rechne etwas zurück. Und das muss man einfach immer im Kopf haben und nicht irgendwie zum Beispiel auch andere Forschungen diskreditieren, die vielleicht nicht diese schicken Bilder haben, aber ganz, ganz tolle Theorien und ganz, ganz spannende Ergebnisse.
Es ist, Forscherinnen sind ja auch nur Menschen und wenn dein coolstes Pferd im Stall ein Scanner ist, dann ist vielleicht auf einmal jede Fragestellung eine FMRI-Fragestellung, ne? Weil du hast das Ding ja und du kannst damit tolle Sachen machen. Also das ist eben die Falle, in die man, denke ich, tappen kann, wenn man so eine tolle Technik zur Verfügung hat, dass man sie schon alleine deshalb, weil man sie hat, jetzt eben auch anwendet, obwohl manchmal einfachere Möglichkeiten besser sind. Ich weiß gar nicht, ob ich, also die Studie, die mich in der Hinsicht am meisten beeindruckt hat, ich, Klaus, du kennst die auch, ich glaube, wir haben die schon mal sogar hier besprochen, war die nicht sogar von Tom Trischenko mit, wo sie Leuten so ein Hohlgesicht gezeigt ja. haben? Mhm. Und dann gesagt haben, und jetzt stell dir vor, auf der Nase ist eine Fliege, mach die mit dem Finger weg. Und das Gesicht erscheint uns ja nach außen, dreidimensional, aber die Leute haben eben mit dem Finger in das Gesicht hineingelangt, was uns eben zeigt, dass die motorische Verarbeitung der Bewegungskoordination auf einem anderen Pfad verlaufen muss, als die Illusion des dreidimensionalen. Ja, und sowas haben die einfach mit so einem Gesicht und gesagt, und jetzt mach mal die Fliege da weg. Klar, hätte man sich auch mit einem Scanner machen können, aber so ist es, finde ich, noch viel eindrucksvoller.
Vollkommen richtig und das ist ja aber auch genau der Ansatz, den wir am Lehrstuhl viel verfolgen, dass wir eben immer versuchen, tatsächlich möglichst spezifisch eine Frage anzugehen und hier wäre zum Beispiel diese ganz einfache, aber eindrucksvolle Lösung tatsächlich die wahrscheinlich beste Möglichkeit. Und sie ist auch noch ökonomisch. Das ist die nächste Sache. Aber sie ist übrigens auch extrem überzeugend. Aber ich erinnere mich also, als ich vor 20 Jahren tatsächlich Dinge zum Beispiel zu Gesichtsforschung gezeigt habe und beispielsweise so ab 2004 auf internationalen Kongressen war und tatsächlich über Prosopagnosie gesprochen habe, also über dieses Phänomen, dass man Menschen nicht mehr so richtig gut an Gesichtern erkennen kann. Da haben dann neben mir Leute mit ihren FMRT oder FMRI Dingen, Postern gestanden und ich kann mich nur daran erinnern, kein Mensch hat sich für unsere Forschung interessiert und wir hatten unglaublich starke Forschung, ja, also wirklich ganz, ganz tolle Befunde, beispielsweise eben, dass Menschen, die Prosopagnosie aufweisen, keine inneren Bilder haben. Aber innere Bilder so einfach darzustellen im fMRI, das war nicht so einfach möglich, aber die haben eben was anderes dann gezeigt, wo ich wirklich gesagt habe, eigentlich ist das alles schon bekannt, aber es sah eben erstmal toll aus. Und da bin ich völlig auf deiner Seite. Trotzdem wird man niemals natürlich eine spannende Technik außer tatsächlich außer Konkurrenz sehen wollen, dass man einfach das wiederum zu sehr disst, weil das würde, glaube ich, nicht zielführend sein, aber eben auf ein realistisches Maß reduzieren. Und das passiert mittlerweile wieder. Vor 20 Jahren war es tatsächlich so eine Euphorie, dass man gesagt hat, die Psychologie ist wahrscheinlich nur noch eine Hilfswissenschaft der Neurowissenschaft. Und ich würde eher sagen, die Psychologie ist natürlich, das hatten wir ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal ja auch gesagt, die Mutterwissenschaft. Und ganz mit Recht hat ja auch Niklas dann gesagt, naja, aber dann gibt es noch eine größere Mutter oder Vater oder was auch immer, ein Älter, nämlich das ist die Philosophie.
Ich würde noch zwei, drei Cents loswerden. Und zwar einmal was das ganz Wichtige, was Marius gesagt hat, ne, dass nur weil etwas auf dem Bild plötzlich leuchtet in irgendeiner Farbe, heißt es noch lange nicht, dass da, dass es auch dann sich in einer, also dass hier wir eine Aktivation haben, sondern es kann, wie Marius gesagt hat, auch um eine Hemmung von anderen, sich um eine Hemmung von anderen Gehirnarealen handeln, was allerdings ein bisschen in mit unserer Konzeption von oder mit unserer Bildverarbeitung ein bisschen in Konflikt tritt, weil dann schreibt man darüber, man schreibt die Ergebnisse auf und dann schreibt vielleicht irgendeine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftsjournalistin schreibt sowas wie und plötzlich leuchtete Gehirnareal XY auf. Und jetzt haben wir natürlich allein durch die Semantik, durch die Wortwahl einer Assoziation, dass wir sagen, es leuchtet auf, es leuchtet auf. Naja, es muss aktiv sein, ne? Da muss irgendwas passieren. Es muss, wir haben sofort das Bild eines einer leuchtenden Lampe auf, das vielleicht auf ein Warnsignal referenziert etc. Und so kann ein falscher Eindruck entstehen, vor allem dann, wenn man die Farben nicht anpasst und alle zum Beispiel immer Rot oder Gelb verwendet und jetzt nicht entgegensteuert, dass man vielleicht sagt, naja, gut, wir wählen vielleicht andere Farben für inhibitorische Gehirnareale, ne? Also dann, das erfordert auch eine gewisse Kenntnis der Materie in der Interpretation. Andererseits gibt es Studien, die zeigen, dass, dass Menschen Statements eher glauben, wenn man das Präfix neurowissenschaftliche Scans, neurowissenschaftliche Experimente etc. davor setzt und dann kann es egal, was danach kommt, es wird eher geglaubt, als wenn man sagt, Studien haben ergeben. Also wir haben hier ein großes Vertrauen in diese Methode und wie auch ganz richtig gesagt wurde, wir wissen aber nicht, was da geschieht. Wir wissen, dass etwas geschieht, aber wir wissen nicht, wie die konkrete Erfahrung des Menschen im Scanner hinsichtlich dieses Stimulis ist. So, ich weiß nicht, wie ich das Gesicht wahrnehme, was mir gezeigt wird. Und zwar nicht im Sinne von, ich weiß nicht, welche Gehirnareale beteiligt sind, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie es ist, gerade dieses Gesicht wahrzunehmen. So, das kann mir auch kein Scanner der Welt verraten. Und dann gibt es eine sehr, sehr treffende Stelle aus einem der, wie ich finde, wichtigsten psychologisch-philosophischen Essays, die je geschrieben wurden. What is Like to be a Bat von Thomas Nagel. Und er schreibt, if the subjective character of experience is fully comprehensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity that is less attachment to a specific viewpoint does not take us nearer to the real nature of the phenomenon, it takes us farther away from it. Und das, dieses Hinbewegen zu einer Größenobjektivität ist ja genau das, was versprochen wird durch standardisierte Gehirnscans, durch andere Methoden, dass man sagt, naja, wir halten alles gleich, wir werfen die Daten von ganz vielen Menschen in einen Topf und am Ende haben wir irgendwie einen Mittelwert oder eine Norm. Und das verrät uns auch einiges, aber es verrät uns eben nicht diese fundamental subjektive Natur von Wahrnehmung, von Verarbeitung und von all den Prozessen, die sonst so im Gehirn und in unserem Geist ablaufen. Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden wunderbaren Mitreitern und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder.
Servus, ciao.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.